Mission Gesundheit. Am Puls des medizinischen Fortschritts mit Dr. Hadi Saleh.
Herzlich willkommen zur 21. Folge Mission Gesundheit. Ich bin Dr. Hadi Saleh. Die Menschen, die mich kennen, wissen, dass ich ein sehr disziplinierter Mensch bin. Das zeigt sich auch in meiner Ernährung. Mein Frühstück heute Morgen sah beispielsweise so aus. 4 Eier, Hüttenkäse und etwas griechischer Joghurt mit Blaubeeren. Generell versuche ich, auf meine Proteinzufuhr zu achten. Idealerweise nehme ich 1,5 bis 2 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht zu mir. Das ist bei meinem Gewicht ca. 160 bis 165 Gramm Protein pro Tag. Dabei versuche ich, nicht zu viele Kohlenhydrate zu mir zu nehmen. Aber bei einer Sache fällt es mir schwer. Das Glas Wein im Restaurant oder beim Abendessen mit Freunden. Das möchte ich mir nicht nehmen lassen. Und damit bin ich nicht alleine. Alkohol wird oft als eine versteckte, gesellschaftlich akzeptierte Droge betrachtet. Trotz seiner legalen Verfügbarkeit und weit verbreiteten Verwendung birgt Alkohol ein erhebliches Suchtpotenzial und kann im Falle einer Sucht schwerwiegende gesundheitliche, soziale und wirtschaftliche Folgen für Betroffene haben. Aber warum gilt Alkohol eigentlich als versteckte Droge? Die Wirkung von Alkohol ist ja im Grunde nur allzu bekannt. Einer der Hauptgründe, warum Alkohol oft als versteckt betrachtet wird, liegt in seiner weit verbreiteten Präsenz in verschiedenen sozialen Kontexten. Bei gesellschaftlichen Veranstaltungen, von Feiern bis hin zu Geschäftsessen, ist Alkoholkonsum oft ein selbstverständlicher Bestandteil. Dies führt dazu, dass viele Menschen den potenziell schädlichen Auswirkungen weniger Aufmerksamkeit schenken als denen von illegalen Drogen. Aber wann wird das gefährlich? Wann wird aus Gewohnheit Sucht? Etwa 7,9 Millionen Deutsche konsumieren Alkohol in gesundheitlich riskanter Weise. Das entspricht einer Menge von 1 bis 2 Gläsern Bier pro Tag. Die Feststellung, ob jemand süchtig nach Alkohol ist, basiert auf einer Kombination von Verhaltensweisen, Gewohnheiten und körperlichen Symptomen. Hier sind einige Anzeichen, die darauf hindeuten können, dass jemand süchtig nach Alkohol ist. Ein starker, schwer kontrollierbarer Wunsch oder Drang, Alkohol zu konsumieren, kann ein Zeichen für Sucht sein. Schwierigkeiten, den Alkoholkonsum zu beherrschen, können ein Hinweis darauf sein, dass jemand süchtig ist. Dies kann sich manifestieren, indem mehr Alkohol konsumiert wird als geplant oder eine Person Schwierigkeiten hat, den Konsum zu reduzieren. Das Auftreten von Entzugssymptomen wie Zittern, Schwitzen, Übelkeit, Angstzuständen oder Unruhe, wenn der Alkoholkonsum eingestellt wird, kann darauf hinweisen, dass der Körper physisch abhängig geworden ist.
Experte der Woche.
Mein Experte in dieser Woche ist Dr. Scheib. Bereits 1984 begann er als Hausarzt in Frankfurt, psychosomatische Ansätze in seiner Praxis zu integrieren. 4 Jahre später eröffnete er eine Psychotherapiepraxis in Frankfurt am Main und begann seine Ausbildung in der Psychoanalyse. Er organisierte und leitete medizinische Fortbildungen in transkultureller, psychosomatischer und traditioneller Medizin in Sri Lanka und Peru. Er ist Leiter von Berlin-Gruppen und unterrichtet Entspannungstechniken. Dabei handelt es sich um Arbeitsgruppen von etwa 8 bis 12 Ärzten, die sich unter der Leitung eines erfahrenen Psychotherapeuten regelmäßig treffen, um über Problempatienten aus ihrer Praxis zu sprechen. Seit 1995 leitet er Seminare zur psychosomatischen Grundversorgung mit mehr als 15.000 teilnehmenden Ärzten insgesamt. Ab 2001 entwickelte er ein Konzept zur multimodalen Behandlung von stimmungs- und psychosomatischen Störungen sowie Süchten und arbeitete mit seinem internationalen Team in der Klinika Luz in Palma de Mallorca daran. Seit 2015 integriert er Ketamininfusionen in dieses Behandlungskonzept. Ich habe mit ihm über seine Therapiemethoden und das Thema Alkohol gesprochen. Herr Scheib, vielen Dank, dass Sie zu mir heute in den Podcast gekommen sind. Wir haben heute ein spannendes Thema. Das ist ein Thema, auf das ich viele Anfragen bekommen habe. Und zwar geht es um Alkohol und die Alkoholsucht. Und Alkohol hat ja eine schwierige Position in der Gesellschaft, ist ein klares Suchtmittel und anerkannt und gesellschaftlich aber auch akzeptiert. Wie ist Ihre Einstellung dazu?
Naja, jede Gesellschaft hat ihre Suchtmittel. Alkohol ist in unserer Gesellschaft halt eben ein gängiges Mittel. Die Frage ist, wie man damit umgeht. Ja, also es hat durchaus auch was Schönes, ein gutes Glas Wein zu trinken. Aber es ist immer eine Frage der Dosis und es ist immer eine Frage der Kontrolle.
Etwa 7,9 Millionen Deutsche konsumieren Alkohol in gesundheitlich riskanter Weise. Das entspricht ungefähr eine Menge von 1 bis 2 Gläsern Bier pro Tag. Hört sich nicht sehr viel an, aber wenn man es jeden Tag macht, ist dann wahrscheinlich doch in Summe sehr viel. Welche Faktoren helfen oder können zur Entwicklung einer Alkoholsucht beitragen?
Auf der einen Seite gibt es eine ganze Reihe von genetischen Faktoren und auf der anderen Seite kann man schon ausgehen, dass sicherlich über 90% der Patienten, die tatsächlich eine Sucht entwickeln, eine andere psychiatrische Grunderkrankung haben. Sei es eine Angststörung oder eine Depression oder chronische Schmerzen oder eine Persönlichkeitsstörung. Und dann wirkt Alkohol als eine Art Selbstmedikation. Ja, wenn ich nachts nicht schlafen kann und ich trinke vorher 2 Flaschen Bier, kann ich schlafen. Wenn ich Angst habe, zu irgendeiner Veranstaltung zu gehen, ich trinke vorher irgendwie einen Schnaps, dann geht die Angst weg. Ja, und deshalb wird Alkohol als ein allgemein verfügbares Mittel natürlich gerne als eine Selbstmedikation eingesetzt.
Na, ist natürlich der Schlaf unter Alkohol kein erholsamer Schlaf, sondern es ist ja eine sedierende, quasi eine beruhigende Wirkung, aber Der Schlaf ist beeinträchtigt. Ich habe verschiedene Messapparaturen an meinem Handgelenk und wenn ich nach 2 Gläsern Wein am nächsten Morgen schaue, wie mein Schlafverhalten war, dann ist das nicht gut.
Das ist sicherlich richtig. Nur das, was wir zuerst merken, ist ja, wir merken ja das, was sofort geschieht, am schnellsten. Und das ist das, was auch unser Belohnungssystem stimuliert. Das heißt also, wenn ich merke, jetzt werde ich ruhiger, jetzt kann ich einschlafen, ist das ein Belohnungseffekt. Wenn ich am nächsten Tag feststelle, der Schlaf war irgendwie nicht so gut, ja, Pech. Aber belohnt werde ich trotzdem, weil ich in dem Moment, wo ich getrunken habe, erstmal ruhiger bin und einschlafen kann. Selbst wenn ich die Nacht dann über nicht wirklich erholsam schlafe.
Gibt's eine gesunde Dosis an Alkohol oder ist quasi jeder Milliliter Alkohol eigentlich schon ungesund?
Also gibt es unterschiedliche Auffassungen dazu. Grundsätzlich ist Alkohol natürlich ein Zellgift, aber kaum einer von uns trinkt ja Alkohol. Wir trinken Bier, wir trinken Wein und da gibt es einige Studien, die zum Beispiel auch zeigen, dass gerade hier im mediterranen Raum, wo ich hier arbeite, mediterrane Diät ist ja nicht nur Gemüse und Fisch. Ich kenne also keinen einzigen Spanier, also mit Ausnahme von einigen, die schwer krank sind, die nicht zu ihrem Abendessen ein Glas Wein trinken. Mhm. Aber in Kombination mit Olivenöl. Und da gibt es sogar einige Studien, die zeigen, dass halt da tatsächlich Rotwein und Olivenöl tatsächlich wohl auch ein paar protektive Wirkungen hat. Das ist alles nicht unumstritten, aber was ich immer feststelle in der Medizin, wir machen das oft sehr einfach. Wir untersuchen nur eine Sache, meinetwegen nur ein Medikament, aber nicht die Wirkung des Medikaments zusammen mit Psychotherapie. Wir untersuchen nur Alkohol, aber nicht Rotwein zusammen mit Olivenöl und Gemüse. Ja, und von daher gehend ist es ein bisschen kurz gegriffen zu sagen, okay, Alkohol ist einfach nur giftig. Stimmt, sicher, Alkohol an sich ist giftig, aber es gibt ja viele Gifte, die man in Kombination mit anderen Sachen, die durchaus eine heilsame Wirkung entfalten. Von daher gehend, aber ganz klar, zu viel Alkohol ist immer schlecht.
Das habe ich gelesen, im Spiegel, glaube ich, war das, dass Alkoholverzicht bei Frauen im Plus an Lebenszeit von mindestens 16 Jahren einbringen kann. Ja, bei Männern sollen es mindestens 10 Jahre sein. Wie wirkt sich denn der Alkoholmissbrauch langfristig auf die körperliche Gesundheit aus?
Also sicherlich nicht gut, wobei diese Zahlen, das ist jetzt eine Frage, um wie viel Alkohol geht es dabei? Mhm. Ja, und ich kenne andere Zahlen, die sprechen halt eben von einigen Monaten zwischen Abstinenz und jemand, der mäßig Alkohol trinkt. Ja, das ist klar, wenn Sie sich jeden Tag jetzt irgendwie 2 Flaschen Wein reinknallen, dann haben Sie im Vergleich zu dem, der überhaupt keinen Alkohol trinkt, sicherlich eine deutlich reduzierte Überlebenszeit. Aber es ist immer eine Frage, was man womit vergleicht. Aber grundsätzlich, Alkohol wirkt sich aus, erhöht das Krebsrisiko, macht eine Gastritis, macht Leberverfettung, gegebenenfalls Zirrhose. Also es gibt, das Gehirn wird beschädigt dabei. Also es gibt eigentlich kaum einen Körperteil, was jetzt positiv auf Alkohol reagiert, sondern eigentlich ist es immer irgendwie auch was Negatives. Aber wie gesagt, wenn Sie mal schauen, die durchschnittliche Lebenserwartung in den Mittelmeerländern liegt um 2 Jahre höher als in Deutschland. Und jetzt ist die Frage, woran liegt das? Es liegt sicherlich nicht daran, dass die Ärzte hier besser sind und dass das Gesundheitssystem besser ist. Es liegt an dem Lebensstil, aber der wiederum auch nicht nur Ernährung ist, sondern man ist hier auch geselliger. Ja, also man nimmt das Essen nicht so oft alleine zu sich, sondern macht das halt eben in einem größeren Familien- oder Freundeskreis, was wiederum auch Stress reduzieren soll. Da spielt wiederum Wein eine besondere Rolle. Von daher geht es ganz schwer. Es sind ja verschiedene Faktoren, die untereinander Wechselwirkungen haben. Und das jetzt genau zu beschreiben, das ist ganz, ganz schwierig.
Gibt es eigentlich genetische Faktoren, die bei der Anfälligkeit für eine Alkoholabhängigkeit einwirken? Oder gibt es Fortschritte in der Genomforschung, die helfen, personalisierte Ansätze zu fahren?
Also Letzteres kann ich Ihnen jetzt nicht genau sagen. Dass es da genetische Unterschiede gibt, das ist evident. Also das merkt man auch bereits beim Alkoholabbau. Also viele Asiaten vertragen keinen Alkohol, weil da einfach die Alkoholdehydrogenase nicht in dem Maße vorhanden ist. Und die haben dann ganz schnell irgendwie einen Rush oder Bauchschmerzen. Ja. Trinken es dann teilweise aber trotzdem, weil es dazugehört. Ja. Und was sicherlich nicht gut ist.
Wenn jetzt die Alkoholsucht diagnostiziert wurde, welche Behandlungen oder Therapien stehen denn zur Verfügung?
Also zunächst mal muss man sagen, einfach nur Sucht zu definieren, halte ich für schwierig, weil es sind einfach sehr viele unterschiedliche Stadien, in denen man sich da befinden kann. Ja, also wir sprechen von einem riskanten Konsum oder einem schädigenden Konsum oder einem abhängigen Konsum. Und da sind auch sicherlich unterschiedliche Maßnahmen erforderlich. Grundsätzlich ein Problem, was in Deutschland insbesondere besteht, ist, dass die meisten Patienten vom Arzt auf Abstinenz getrimmt werden sollen. Wenn aber, es gibt ja eine schöne Untersuchung, die gemacht wurde, als das Nalmefen auf den Markt kam, wo geschaut wurde, wie viel Prozent von den süchtigen oder schädigen, trinkenden Patienten wollen eigentlich abstinent werden. Wir sprechen davon ungefähr 10%. Wenn aber das, was die Patienten erwarten, nämlich dass der Arzt ihnen Abstinenz verordnen will, wenn die wissen, dass der Arzt ihnen das verordnen will und sie das aber eigentlich nicht wollen, lügen sie den Arzt an. Wenn der Patient den Arzt anlügt, ist ein ganz schlechtes therapeutisches Bündnis. Deshalb funktionieren auch viele Suchttherapien so schlecht, weil die Patienten Dinge vor dem Arzt verbergen. Und die Therapieansätze sollten ja erstmal damit beginnen zu schauen, wohin will denn der Patient? Will der Patient abstinent werden oder will der Patient weniger trinken? Das sind ja grundsätzlich beides erstmal denkbare Ansätze. Das ist das, was Luk-Isebaert Mitte der 80er Jahre schon in Brügge gemacht hat. Und der Witz an der Geschichte ist ja, wenn der Patient abstinent werden will und er schafft es nicht, fliegt er aber nicht aus der Behandlung raus, sondern man sagt, okay, da müssen wir uns ein anderes Therapieziel suchen. Vielleicht probierst du weniger zu trinken. Wenn er weniger trinkt, dann und es funktioniert, ist es ja gut. Wenn er aber feststellt, weniger trinken ist ja noch anstrengender, als ganz abstinent zu sein, dann steigt automatisch wieder die Motivation für die Abstinenz. Es gibt ja ein Gruppenkonzept zum kontrollierten Trinken von Professor Körkel. Und etwa 20% derer, die an diesem ambulanten Gruppenkonzept teilnehmen und die ja nicht abstinent werden wollen, sondern die weniger trinken wollen, stellen danach fest, es ist ja viel einfacher, gar nichts zu trinken und werden abstinent. Das heißt also, diese vorzeitige Festlegung auf ein Therapieziel ist kontraproduktiv.
Inwiefern können denn neue Technologien wie so Telemedizin oder mobile Gesundheitsanwendungen in der Behandlung oder in der Prävention vom Alkoholmissbrauch helfen?
Können sie sicher. Es gibt da auch einige Modelle dazu. Ich kann Ihnen jetzt nicht genau sagen, wer die anbietet, aber es gibt einige Modelle und grundsätzlich geht es ja darum, bei Patienten Motivation zu fördern. Immer wieder, auch bei jedem Ausrutscher, wenn jemand das Therapieziel wieder mal irgendwie nicht geschafft hat, muss man das nachjustieren. Das kann man auch telemedizinisch machen. Ja? Das Wichtige bei Suchtkranken ist ja, dass sie eine kontinuierliche Betreuung haben. Es kommt nicht darauf an, dass die jetzt sehr lange, sehr intensiv betreut werden, sondern es kommt darauf an, dass sie tatsächlich kontinuierlich immer weiter begleitet werden und man bei jeder Verhaltensänderung, wenn sie positiv ist, sie dann auch verstärken können und wenn sie halt eben negativ ist, dann schauen, okay, wie können wir das denn jetzt verändern? Was lernst du daraus? Also ich sage meinen Patienten immer, je häufiger sie aufhören zu trinken, desto besser können sie es.
Ja, interessant. Es gibt ja neue Verfahren, die neurostimulativ wirken, wie die transkranielle Magnetstimulation, also TMS, abgekürzt. Die haben Sie ja auch in der Anwendung, richtig?
So ist das. Also wir machen das routinemäßig bei Suchterkrankungen und das hilft bei vielen auch sehr gut. Das sind üblicherweise zweimal am Tag werden die Patienten für etwa 15 Minuten stimuliert mit einem starken Magnetfeld. Das ist so zwischen 1 und 3 Tesla. Und das wird dann gezielt auf einen entsprechenden Teil des Gehirns gerichtet, den man auf die Art und Weise hoch oder runter regulieren kann. Wir machen am Anfang immer ein Brain Mapping, also ein quantitatives EEG. Mhm. Und danach legen wir für jeden Patienten individualisiert ein Stimulationsprotokoll fest, was unsere Neurophysiologin dann macht.
Muss ich mir das so vorstellen wie so ein PEMF, so ein gepulstes Magnetfeld, was nur speziell für das Gehirn eingesetzt ist?
Das Gerät ist ein bisschen größer, ja. Also Sie haben dann eine große Magnetspule, die dann über den Kopf gehalten wird oder vom Arm dort genau positioniert wird. Und dann merkt man das auch ein bisschen, weil je nachdem, wo die Kopfmuskeln ansetzen, werden die natürlich ein bisschen mitstimuliert. Und das kann dann im schlimmsten Fall zu Muskelkater führen. Und das heißt, die Kopfschmerzen, die dabei entstehen, das ist eine Art Kopfmuskelkater. Kennt man normalerweise nicht, aber wenn Sie also einen Stirnmuskel 10-mal pro Sekunde innervieren, und dann kann das schon ein bisschen lästig sein. Aber es ist ein sehr unproblematisches Verfahren. Die meisten Patienten haben am Anfang so, ist ein bisschen komisches Gefühl, aber man merkt relativ bald, also so nach 10, 15 Stimulationen, dass dann der Suchtdruck auch nachlässt, auch bei nichtstofflichen Abhängigkeiten.
Welchen Stellenwert hat denn so die Einbeziehung des sozialen Umfelds oder der Familie in der gesamten Therapie?
Einen ganz großen Stellenwert. Also es ist ja so, wenn wir davon ausgehen, dass sich jemand in diesem Suchtsystem erstmal festgefahren hat, dann erwartet die Familie bestimmte Dinge von ihm. Ja, und wenn der jetzt zum Beispiel sagt, ja, ich will jetzt aufhören zu trinken, und er wird dann erwischt wieder, dass er irgendwas getrunken hat, dann kommen oft Bestrafungen oder es kommt eine Demütigung. Das wiederum führt bei den Patienten dazu, dass er eigentlich wieder besonders viel trinkt, weil er dieses Gefühl nicht ertragen will. Deshalb ist es ganz wichtig, Familienpartnerschaften mit einzubeziehen, um dann auch damit umzugehen, okay, was machen wir, wenn jetzt der Betroffene wieder was trinkt oder wenn er mehr trinkt, als eigentlich vorgegeben war, und wie kann man damit umgehen? Und deshalb eigentlich zu einer guten Suchttherapie gehört immer auch die Einbeziehung der Familie.
Ja, sehr schön. Wenn wir bei dem Thema Suchttherapie sind, fällt mir auch immer Ketamin dazu ein. Das ist ja auch ein Spezialgebiet von Ihnen. Ist in letzter Zeit in dem Zusammenhang mit dem Tod von dem Friendstar Matthew Perry in die Schlagzeilen geraten. Aber was ist Ketamin eigentlich und wie wird es eingesetzt?
Also Ketamin ist eigentlich ein Narkosemittel, gibt es schon seit Anfang der 70er Jahre. Ist ein extrem sicheres Mittel, woran man auch eigentlich so leicht nicht sterben kann. Also Katy Perry hat etwas gemacht, das würde ich auch keinem empfehlen, also weder mit Ketamin noch mit Alkohol noch mit sonst was. Jede Substanz, die zu einer Erschlaffung der Muskulatur führen kann, man sollte sich damit weder in die Badewanne noch in den Whirlpool setzen. Weil sobald der Muskeltonus abnimmt, ertrinkt man. Aber das ist dann nicht das Problem vom Ketamin, sondern das ist das Problem, dass man eine Substanz genommen hat, die den Muskeltonus herabsetzt. Und das tut Ketamin. Mhm. Ansonsten, es gibt eine wunderschöne Studie, schon ein paar Jahre alt. Da hat man Fälle untersucht, wo versehentlich bei Kindernarkosen eine 100-fach höhere Dosis genommen wurde, als eigentlich vorgesehen. Jetzt muss ich mir noch mal überlegen, wenn Sie die 100-fach höhere Dosis von Alkohol nehmen würden, die man normalerweise zu sich nimmt, wären Sie tot. Mhm. Was ist bei den Kindern passiert? Die haben länger geschlafen, das war alles. Also die Substanz an sich ist extrem ungiftig, aber man muss dazu sagen, wenn man Ketamin regelmäßig in einer hohen Dosis nimmt, ist es auch ganz unschön, weil dann entwickelt man nach einer gewissen Weile gegebenenfalls eine sogenannte interstitielle Zystitis, das ist eine chronische Blasenentzündung, die auch ganz schwer behandelbar ist und die teilweise dazu führt, dass man die Blase entfernen muss und durch eine Neoblase ersetzen muss. Also ich würde jedem davon abraten, Ketamin als Dauerdroge zu sich zu nehmen. Der Einsatz in der Psychiatrie oder in der Suchtmedizin ist ein ganz anderer. Ja, also eigentlich ist ja Ketamin ein Narkosemittel. Wir geben es in einer Dosis über die IV-Infusion, die geht über etwa 40 Minuten. Mhm. Und das ist eine sehr geringe Dosis. Die Patienten sind bei vollem Bewusstsein, haben teilweise leichte halluzinatorische Sensationen, haben das Gefühl manchmal, okay, ich schwebe ein bisschen. Ja. Aber ansonsten hat Ketamin den Vorteil, es überschreibt das Suchtgedächtnis. Und da gibt es eine ganz alte Studie dazu, die ist von Ende der 80er Jahre aus St. Petersburg, glaube ich. Wurde damals natürlich nur auf Russisch publiziert, im Westen kaum wahrgenommen. Und die Patienten damals bekamen allerdings wirklich eine Pferdedosis Ketamin injiziert und hatten danach dann solche Sensationen wie: Ich sehe die Jungfrau Maria oder Jesus persönlich, ja, und nach diesen religiösen Erweckungssensationen haben die dann tatsächlich aufgehört zu trinken, oder viele von denen auf jeden Fall. Es gibt neuere Untersuchungen aus London, wo man halt eben dann Ketamin mit Verhaltenstherapie kombiniert hat, und das wirkt tatsächlich sehr gut. Und ich habe das bei vielen Patienten schon erlebt, die auch eigentlich gar nicht wegen ihres Alkoholkonsums zu uns gekommen sind, sondern wegen was ganz anderem. Und die bekamen Ketamin und sagten hinterher: Ja, komisch, irgendwie habe ich überhaupt keine Lust mehr, mein regelmäßiges Glas Rotwein zu trinken. Ja, und also es ist, hilft bei vielen Patienten sehr stark, aber im Rahmen eines Gesamtkonzeptes. Also wir machen das mit Magnetstimulation und intensiver Psychotherapie zusammen.
Kommt die Ketamintherapie bei allen Suchtformen zum Einsatz oder gibt es Kontraindikationen?
Also eine Indikation, bei der wir es nicht machen, ist Ketaminabhängigkeit.
Ja.
Gibt es auch. Ist zwar nur eine sogenannte Psychiabhängigkeit, ja, also ein Verhaltensmuster, aber da macht es jetzt wenig Sinn. Ansonsten gibt es unterschiedliche Evidenz dabei. Wobei es hervorragend wird, ist tatsächlich beim Kokain. Hm. Und das ist ja eine Sucht, die ansonsten sehr schwer behandelbar ist. Und da ist Ketamin wirklich eine bahnbrechende Neuigkeit.
Ja, interessant. Wie unterscheidet sich denn die Ketamintherapie von anderen gängigen Behandlungen mit Antidepressiva und Psychotherapie?
Also der große Vorteil ist ja, Sie brauchen keine Dauermedikation. Mhm. Bei den gängigen Antidepressiva brauchen Sie ja permanent einen entsprechenden Wirkspiegel im Blut. Das macht halt eben nicht nur Wirkung, sondern auch Nebenwirkungen. In den ganzen seriösen Studien, die es in den letzten Jahren gibt, spricht man davon, dass die Wirkung der gängigen Antidepressiva im Durchschnitt etwas besser als Placebo ist. Ja, das heißt also, bei manchen Patienten wird es hervorragend, bei anderen wird es schlechter. Und im Durchschnitt wirkt es etwas besser als Placebo. Ketamin hat eine sehr kurze Halbwertszeit. Das heißt also, innerhalb von 70 Minuten ist die Hälfte der Substanz bereits abgebaut. Wir haben zwei Effekte dabei. Es gibt eine verbesserte Neuroplastizität. Das heißt also, es wachsen tatsächlich neue neuronale Verbindungen im Gehirn. Die wiederum können wir nutzen mit der Psychotherapie, indem einfach das Gehirn da neu programmiert wird, wenn wir es mal so sagen wollen. Und das funktioniert halt eben im unmittelbaren Kontext mit dem Ketamin. Das heißt also am gleichen Tag oder am nächsten Tag, wenn diese Veränderungen im Gehirn am intensivsten sind. Und das ist ein ganz großer Unterschied zu anderen Psychotherapieformen und auch zu der gängigen Behandlung mit Antidepressiva.
Es hört sich für mich fast schon so an wie Microdosing von LSD oder Ayahuasca-Erfahrungen, von denen man hört. Ist das zu vergleichen?
Nein, es ist insofern nicht zu vergleichen, weil bei Microdosing haben Sie ja über einen längeren Zeitraum immer eine Substanz im Blut. Hm. Und es ist nicht immer an eine Psychotherapie gebunden. Ketamin unterscheidet sich deshalb, es hat zwar auch eine psychedelische Kompetenz, aber es ist wirklich nur eine ganz kurze Zeit. Die Patienten sind wenige Stunden danach wieder ganz normal in ihrem Wachzustand. Und es wird halt eben in diesem Konzept grundsätzlich mit Psychotherapie kombiniert. Und das ist wiederum auch ein Problem in Deutschland. Es wird ja an vielen Kliniken schon angewendet, hauptsächlich zur Depressionsbehandlung, aber eigentlich fast immer nur die Substanz und ohne eine intensive Psychotherapie.
Hm. Ja, ist sehr spannend. Also das, was Sie vorhin gesagt haben, dass es das Suchtgedächtnis überschreibt, fand ich sehr eingängig.
Ja.
Beschreibt das, glaube ich, sehr gut. Welchen Ratschlag wollen Sie meinen Zuhörern mitgeben, was Alkohol- oder Suchtprävention angeht?
Also das Wichtigste ist, glaube ich, man sollte genussfähig bleiben. Also wenn jemand gerne und am besten mit Freunden, mit Familienangehörigen mal ein Glas Wein oder ein Glas Bier trinkt,
ja,
diesen Genuss sollte man sich nicht nehmen lassen. Aber der Schwerpunkt steht hier auf Genuss. Ich würde keine Droge, weder Alkohol noch andere Drogen als Selbstmedikation benutzen, sondern, also wenn ich Ängste habe oder wenn ich mich depressiv fühle, dafür gibt es bessere Therapiemöglichkeiten. Aber genussfähig sollte man bleiben. Und ganz wichtig, das, was man immer so hört, einmal Alkoholiker, immer Alkoholiker, das mag für manche Patienten stimmen, aber es stimmt nicht für alle. Und es gibt viele Wege, die zum Ziel führen, und es gibt auch verschiedene Ziele. Und da sollte man wirklich individuell schauen, was ist mein bester Weg? Ist mein bester Weg, den Konsum zu kontrollieren, oder kontrolliere ich ihn besser auf null? Und ebenfalls wichtig ist, wenn ich mein Ziel nicht erreiche und ich habe zwischendurch wieder was getrunken, obwohl ich es nicht wollte, es ist nicht schlimm. Schlimm ist, wenn man dann aufgibt. Deshalb also immer, wenn sowas passiert ist, denken Sie dran, je häufiger Sie versuchen aufzuhören oder je häufiger Sie versuchen weniger zu trinken, desto besser können Sie es irgendwann.
Verhält sich das auch fürs Rauchen? Also ist das...
Das gilt auch fürs Rauchen.
Gilt das auch fürs Rauchen, genau.
Klar, klar. Und das ist ja dieser Absolutismus. Du darfst keine eigene Zigarette mehr rauchen. Es ist so ein Quatsch. Natürlich gibt es Leute, bei denen hat das funktioniert. Aber die muss man doch jetzt nicht als Maßstab nehmen. Gerade die vielen rauchenden Schwangeren. Die schaffen es einfach nicht. Tabak ist eine ganz stark suchterzeugende Substanz. Und wenn es jemand nicht schafft, und dann aufzugeben, ist doch Blödsinn. Versuchen Sie mal, einen halben Tag nicht zu rauchen oder ein paar Zigaretten weniger am Tag. Und wenn das ein Erfolgserlebnis bringt, und dann wächst automatisch die Motivation, weiterzumachen. Und es gibt Patienten, die sagen, okay, ich habe meine Schachtel weggeworfen und seitdem nicht mehr geraucht. Glückwunsch, das funktioniert nicht bei allen.
Herr Scheib, vielen Dank für diesen spannenden Austausch. Ich finde Ihren undogmatischen Ansatz sehr erfrischend. Ich habe viel gelernt.
Das freut mich.
Vielen Dank für Ihre Zeit und weiterhin alles Gute.
Dankeschön, ich freue mich auch. Ihnen auch alles Gute. Tschüss.
Die Fakten der Folge.
Alkohol wird als gängiges Konsummittel betrachtet, das in der Gesellschaft weit verbreitet ist. Es wird darauf hingewiesen, dass Alkohol oft als Selbstmedikation verwendet wird, insbesondere bei psychischen Problemen wie Angststörungen, Depressionen oder chronischen Schmerzen. Ob kontrollierter Konsum oder vollständige Abstinenz der beste Behandlungsansatz für Alkoholsucht ist, ist individuell. Es gibt verschiedene Behandlungsmethoden, darunter die Magnetstimulation des Gehirns und die Verwendung von Ketamin in Kombination mit Psychotherapie. Diese Methoden zielen darauf ab, das Suchtgedächtnis zu überschreiben und positive Verhaltensänderungen zu fördern. Die Bedeutung der Einbeziehung von Familienmitgliedern in der Suchttherapie ist sehr groß, wenn es darum geht, eine unterstützende Umgebung zu schaffen und Rückfälle zu bewältigen. Es ist wichtig, genussfähig zu bleiben und nicht ins Extrem zu verfallen. Die Idee, einmal Alkoholiker, immer Alkoholiker, wird in Frage gestellt und Flexibilität in den Therapiezielen wird befürwortet. Kleine Erfolge wie das Reduzieren des Konsums können die Motivation bei Betroffenen steigern. Es ist nicht notwendig, perfekt zu sein. Dass Fortschritte in der Therapie gemacht werden, das ist entscheidend. Das war es wieder mit einer weiteren Folge von Mission Gesundheit. Abonniert uns gerne, um auch in Zukunft keine Episode zu verpassen. Und schreibt uns an podcast@ceramtec.de.
Hardys Random Reminder.
Random Reminder, Achtsamkeit oder Meditation für unsere psychische Gesundheit. Achtsamkeit beinhaltet das bewusste Lenken unserer Aufmerksamkeit auf den gegenwärtigen Moment, ohne ihn zu beurteilen oder zu bewerten. Dies kann durch verschiedene Techniken wie Atemübungen, Körperscans oder das bewusste Wahrnehmen unserer Tätigkeiten wie dem Essen praktiziert werden. Indem wir uns auf den Moment konzentrieren, können wir uns von Sorgen über die Zukunft oder Bedauern der Vergangenheit lösen, was zu einem Gefühl der Gelassenheit und des inneren Friedens führen kann. Meditation ist eine weitere Methode, um die psychische Gesundheit zu verbessern. Durch regelmäßige Meditation können wir lernen, unseren Geist zu beruhigen und uns von störenden, wiederkehrenden Gedanken zu befreien. Dies kann dazu beitragen, Stress abzubauen und die Symptome von Depressionen und Angstzuständen zu lindern. Darüber hinaus haben Studien gezeigt, dass Meditation positive Auswirkungen auf die Gehirnfunktion haben kann, einschließlich einer erhöhten Konzentrationsfähigkeit und emotionalen Stabilität. Also mein Random Reminder in dieser Woche: Integriere im Alltag öfter einmal kleine Achtsamkeitsübungen oder Meditationen für deine psychische Gesundheit. Bis zum nächsten Mal. Bleib gesund und neugierig.
Das war Mission Gesundheit. Am Puls des medizinischen Fortschritts mit Dr. Hadi Saleh. Eine Produktion von CeramTec, einer der weltweit führenden Medizintechnik-Plattformen. Sie haben eine Frage an Dr. Hadi Saleh? Schreiben Sie uns an podcast@ceramtec.de.